Apfel Vogel Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Anne, es gab eine Zeit, da stand in der Zeitung, die Killer-Zucchini hat einen Menschen getötet. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, es ist noch nicht so lange her.
Ja, Thomas Kapp wieder da, leider von unserem Toxinlabor. Und es hat natürlich einen Hintergrund, dass ich mit der Killer-Zucchini starte. Letztendlich soll es heute darum gehen, um unsere Lebensmittelpflanzen, die unter Umständen Inhaltsstoffe beinhalten, die nicht zwangsläufig so gut für den Menschen sind. Und ein Beispiel davon war halt eben die Killer-Zucchini. Thomas, du hast damals die Probe tatsächlich auf dem Labortisch gehabt.
Kann man so
Nimm
sagen.
Nimm uns mal nochmal zurück in die Zeit, als das war.
Was hast du da bekommen für eine Probe?
Also als erstes kam natürlich die Info rein, der Hintergrund. Da hat jemand ein Zucchini-Gericht verzehrt, beziehungsweise ein älteres Ehepaar. Das waren zwei Personen, die das verzehrt hatten. Und die haben während des Essens gemerkt, oh, das ist aber bitter, haben aber trotzdem weitergegessen. Die Frau hat irgendwann kapituliert und hat gemeint, oh, das ist aber so bitter, das kann man nicht essen, beim besten Willen. Ihr Mann hat tapfer zu Ende gegessen und danach ging es beiden nicht gut. Die haben erst so Magen-Darm-Probleme gehabt und dann haben sich irgendwie Durchfälle eingestellt und es ist alles immer schlimmer geworden. Die Durchfälle wurden dann auch blutig. Und die sind dann ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Und das war eine Zucchini?
Das
oder eine Suppe daraus halt?
Das hat man quasi auf die Zucchini zurückgeführt. Also im Krankenhaus macht man ja dann so eine Anamnese. Da wird dann erfragt, ja, was haben die Leute denn so gegessen? Und da kam dann eben der Verdacht auf, das könnte vielleicht tatsächlich eine Cucurbitazin-Vergiftung sein, ausgehend von den Zucchini-Verzehr.
Was sind denn Cucurbitazine?
Cucurbitazine sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe von Kürbisgewächsen.
Also
zu denen auch die Zucchini gehört. Also
Kürbis.
Eigentlich der Kürbis, aber neben dem Kürbis gehören da eben auch noch Gurken zum Beispiel mit dazu, Melonen und eben auch die Zucchini, die eigentlich nur eine Unterart ist.
Und offensichtlich Cucurbitazine, der Stoff, die sind schwierig auszusprechen für den einen oder anderen. Das sind Stoffe, die sind in diesen Kürbisgewächsen eigentlich natürlich drin. Oder wie ist das?
Die sind natürlicherweise da drin enthalten, ja. Es ist nur so, dass man die eigentlich nicht haben will, weil die sind halt furchtbar bitter. Das hat sich ja dann eben da auch gezeigt durch den bitteren Geschmack. Sodass man dann für die handelsüblichen Sorten geguckt hat, dass man da möglichst niedrige Gehalte hat. Das heißt, man hat klassische Züchtung betrieben und dann eben die Sorten mit geringen Gehalten vermarktet.
Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, wo man tatsächlich Gurken auch links und rechts anschneiden musste und zum Testen, ob die bitter schmecken.
Ja, die ganzen Hobbygärtner, die kennen das noch. Die Leute, die ihr Gemüse nur aus dem Supermarkt kaufen, kennen das zunehmend weniger. Und es ist halt auch so ein bisschen mit Teil des Problems.
Also ich mache das immer.
Ja, okay.
Bevor ich die Zucchini verwende in der Küche. Ich mache immer den Test.
Also ich muss ja sagen, aus dem Supermarkt raus würde ich sagen, mittlerweile tue ich das einfach nicht mehr. Aber wäre vielleicht nicht schlecht. Also es gibt die Fälle, da sind diese Cucurbitazine jetzt wieder doch drin. Oder wie kommen die dann da wieder rein und was ist das Problem generell mit diesen Stoffen?
Ja, also das Problem ist, dass die Pflanze, also die Zucchini-Pflanze, die hat immer noch die genetische Möglichkeit, die Stoffe zu bilden. Nur tut sie es nicht. Das heißt, das Gen ist inaktiv, aber sie könnte. Und unter bestimmten Situationen kann es auch passieren, dass das Gen wieder angeschaltet wird. Und dann bildet die Stoffe. Und genau das ist damals wohl passiert.
Es war eine privat angebaute Zucchini, glaube ich.
Genau.
Erinnern kann. Und da muss irgendwas vorgestellt werden, Trockenstress oder Hitzestress oder irgendeine Art
Das ist die Arbeitshypothese. Ja. Dass das in dem Fall, das war in einem sehr heißen Sommer, 2015 war das, glaube ich, und dass dieser Trockenstress durch die Hitze möglicherweise die Pflanze dazu gebracht hat, dann wieder die Giftstoffe zu bilden, mit eben dem Effekt, dass die Zucchini dann bitter war.
So, und jetzt, das Ehepaar hatte die verspeist, du hast gesagt, die kamen ins Krankenhaus und Killer-Zucchini lässt schon Böses ahnen, gell?
Ja, also die im Krankenhaus waren äußerst fit. Die haben, wie gesagt, durch die Anamnese relativ schnell den Verdacht gewonnen, oh, das könnte eine Cucurbitazin-Vergiftung sein. Und es gibt leider nicht arg viele Labore, die überhaupt Cucurbitazine untersuchen oder untersuchen können. Da sind wir eine der wenigen. Und in dem Kontext sind die eben über uns gestolpert und haben dann gefragt, ob wir da gucken könnten. Da wären noch Reste vorhanden und so kam dann die Zucchini zu uns.
Und wie bitter war die wirklich?
Das war bemerkenswert bitter. Also wie gesagt, wir hatten da so einen Abschnitt von einer Zucchini gekriegt. Das war so ein knapp 10 cm langes Stück, was da noch übrig war. Und ich habe mich dann auch an eine Sensorik rangewagt. Allerdings habe ich da jetzt nicht irgendwie herzhaft davon abgebissen. So todesmutig war ich dann doch nicht.
Ja, mit dem Hintergrund hat man eben, Vorprägung.
Aber mich hat schon auch interessiert, wie bitter war die denn? Hm. Und was ich dann gemacht habe, ich habe einfach ein Stück abgeschnitten und bin dann mit dem Finger über die Schnittfläche gefahren und habe den Finger abgeleckt.
Also man meint ja, das
also
ist dann
recht vorsichtig.
Ja,
sehr
genau.
Vorsichtig, ja. Und das hat aber innerhalb von Sekunden eine dermaßen Bitterkeit entfaltet, die dann auch minutenlang anhielt. Das war schon
intensiv.
Sehr intensiv. Das
stellt
ja.
sich für mich die Frage, wie kann man davon eine ganze Topf leer essen?
Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, das war ein älteres Ehepaar. Bei manchen Leuten verändert sich der Geschmack auch im Alter. Vielleicht haben die die Bitternote gar nicht mehr so
wahrgenommen. Also das kommt tatsächlich vor, dass Bitter nicht mehr so wahrnehmbar ist im Alter.
Das wissen wir ja auch aus unserem Sensorik-Panel, dass die Geschmacksrichtungen unterschiedlich schnell oder stark wahrgenommen werden.
Ja. Und wie gesagt, die Frau hat kapituliert, was ihr wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Bei dem Mann, der hat tapfer zu Ende gegessen, weil das war ja eben die leckere Zucchini, die man von der Nachbarin bekommen hat.
Das schmeißt man nicht
der
weg.
Hat ja so vertraut, also das gute Essen kann man nicht wegwerfen und hat dann zu Ende gegessen und vermutlich mit dem Leben bezahlt. Also im Krankenhaus, die Lage ist nicht besser geworden bei ihm. Man hat dann irgendwie noch versucht, mehrere Not-OPs durchzuführen, weil die Cucurbitazine, die greifen halt sehr stark Schleimhäute an. Und bei ihm wurde dann die ganze Darmschleimhaut in Mitleidenschaft gezogen. Da gab es dann mehrere Durchbrüche. Und
also sollte man eigentlich nicht glauben, wenn man über eine Zucchini und Gurke und so weiter, wie man es heute kennt, eigentlich spricht, weil die meisten kennen das Thema vermutlich nicht mehr, würde ich mal glauben.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, also das mit der Zucchini, das ist ein sehr außergewöhnlicher Fall. Cucurbitazin-Vergiftung kennt man von Kürbissen, Zierkürbisse oder auch so asiatische Kürbisarten, die relativ viele Bitterstoffe enthalten. Da ist es bekannt, da kann man damit rechnen. Aber dass jetzt wirklich jemand solche Probleme kriegt nach dem Verzehr von einem Zucchini-Gericht, das war neu.
Okay,
also
und das ist auch nicht die Regel. Ja.
Das ist definitiv nicht die Regel. Das ist der erste beschriebene Todesfall infolge von einer Zucchini.
Einer zu viel, wenn man genau hinschaut. Aber es sind Bitterstoffe da drin. Frage ich mich, untersuchen wir das irgendwie routinemäßig? Oder sagen wir mittlerweile, ist rausgezüchtet in einem Einzelfall dann? Oder wie sieht sowas dann aus bei solchen Stoffen?
Also wir haben im Nachgang recht viele Proben gekriegt, auch gerade von Zucchinis, wo der Verdacht im Raum stand, die ist irgendwie vielleicht bitter. Und wir hatten bei den Zucchinis tatsächlich in keinem weiteren Fall Cucurbitazine jemals gefunden.
Okay.
Also das
obwohl
war
sie auch leicht bitter waren. Also.
Ja, allerdings haben die dann so eine leicht bittere Note, die man vielleicht auch als adstringierend beschreiben könnte. Worauf das jetzt zurückgeht, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, die Cucurbitazine hatten wir in den Proben nie finden können.
Toi, 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 dass es so bleibt. Aber wie gesagt, dass die Cucurbitazine in den Kürbisgewächsen sind tatsächlich nicht die einzigen Stoffe, die wir so finden in unseren Lebensmitteln. Und eins gemeinsam haben sie sind oft bitter, gell?
Das ist ein häufiges Alarmzeichen.
Ein auffälliges Alarmzeichen. Und ein relativ bekanntes Gemüse, will ich es mal nennen, was Grundnahrungsmittel darstellt eigentlich und unter Umständen auch bitter schmecken kann, sind die Kartoffeln.
Ja.
Thomas, die Kartoffeln.
Die Kartoffeln.
Ja.
Ja, die Kartoffeln haben auch eine Eigenart, allerdings jetzt nicht Cucurbitazine, die die bilden können, sondern sogenannte Glykoalkaloide.
Also das bekannte Solanin.
Das
bekannte
Solanin,
das ist bestimmt
Solanin,
den einen
genau.
oder anderen schon mal über den Weg gelaufen. Ja.
Ja.
Wann bildet die Kartoffel das aus?
Jede Kartoffel bildet Solanin, das ist das Interessante. Also es gibt keine Kartoffel ohne Glykoalkaloide. Die haben alle einen gewissen Gehalt, aber der variiert ein bisschen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also es kann von der Sorte abhängen, das kann auch von Witterungsbedingungen, von Lagerungsbedingungen, weil sich das auch nach der Ernte noch bilden kann.
Ja, früher war es ja so, gell, wo man nicht wusste, was man von der Kartoffel verzehrt. Also ganz früher, also da, wo die Kartoffel erst angehört, da hat man ja, wie man so dachte, vielleicht die Beeren, also die Früchte davon verspeist. Und ich glaube, in den oberirdischen Teilen von der Kartoffel, da sind ja explizit hohe Gehalte an diesen Glykoalkaloiden drin.
Das sind die höchsten Gehalte, ja, genau.
Und da gab es nämlich auch, dass da Leute dran gestorben sind, weil sie
richtig,
in dem Fall an Unwissenheit. So, aber wenn man jetzt sich die Kartoffel anschaut, da ist also Solanin drin und andere Glykoalkaloide.
Also im Wesentlichen das Solanin und das Chaconin, das sind die Hauptvertreter in der Kartoffel.
Und warum ist das jetzt ein Thema in der Kartoffel?
Naja, zu hohe Gehalte wirken sich halt negativ auf den Geschmack aus. Die wird dann bitter und es ist natürlich auch nicht mehr so gut verträglich. Also wenn eine Kartoffel jetzt zu hohe Gehalte an Glykoalkaloiden hat, dann kann es auch wieder zum Magen-Darm-Problem kommen.
Mhm. Und wie sieht es da so aus mit den Gehalten, die wir da so finden? Ich meine, wir haben das, ich gehe da ein bisschen drauf aus, weil auch da hatten wir mal wieder in unserem Labor ein bestes Anschauungsbeispiel im negativen Sinne leider, wo es tatsächlich zu auch zu einer Vergiftungserscheinung infolge von Kartoffelverzehr kam.
Interessanterweise war das im gleichen Jahr wie die Killer-Zucchini, ja.
Ja, irgendwie da, ja, eine unglückliche Häufung von Ereignissen. Wie hoch waren denn in dieser konkreten Kartoffel die Gehalte, die Folgen hatten? In dem Fall, glaube ich, war es eine Familie, die davon verzehrt hatte.
Genau. Also die Probe kam gar nicht primär direkt zu uns, sondern die ist erstmal bei der Mikrobiologie hier im Haus gelandet als Erkrankungsprobe. Und mikrobiologisch war dann nichts zu holen. Und es war aber trotzdem komisch, weil es halt eine Gruppenerkrankung war. Da waren mehrere Personen aus einer Familie erkrankt. Und der kleinste gemeinsame Nenner dabei waren Kartoffeln. Also da wurde Kartoffelsalat verzehrt, da wurden Kartoffelbrei wurde noch verzehrt und noch irgendwas anderes. Aber es hat sich immer so ein bisschen um die Kartoffeln gedreht. Und dann fragten die Kollegen aus der Mikrobiologie bei uns an, so, fällt euch da noch was ein? Und dann sagte ich noch so lapidar, ja, na höchstens die Glykoalkaloide. Aber ja gut, wir haben eine Methode, aber das war ja noch nie großartig auffällig. Aber ja, schickt's mal runter, wir gucken mal. Und das Interessante ist, für die Glykoalkaloide gibt es keine rechtlichen Grenzwerte, obwohl wir ja hier von einem Grundnahrungsmittel reden. Es gibt nur so Richtwerte.
Mhm.
Man hat damals gesagt, naja, Gehalte bis 200 Milligramm pro Kilo sind okay. Und wir hatten da ein bisschen über 200 Milligramm pro Kilo dann drin gemessen.
Also gar nicht mal mehr so viel über dem, was man so gesagt hat, ist okay.
Ja, also das waren 234 Milligramm pro Kilo. Aber
da denkt man sich
halt,
jetzt eigentlich noch nicht so richtig schlimm ist, ne?
Nee, wir waren dann auch ein bisschen irritiert. Mhm. Also so, okay, das ist jetzt über dem Richtwert, aber wir haben keinen Grenzwert. Toxikologische Bewertung sieht relativ dürftig aus. So ein richtig gutes Gefühl, die Probe jetzt durchzuwinken, haben wir nicht. Das ist schon ein hoher Gehalt, aber ist der jetzt tatsächlich für die Erkrankung verantwortlich oder nicht?
Und was habt ihr dann gemacht?
Wir haben uns Hilfe geholt vom Bundesinstitut für Risikobewertung und haben denen den Fall auch geschildert. Und die kamen dann zu dem Schluss, ja, da ist durchaus von einer Ursache-Wirkungsbeziehung auszugehen. Also die Kartoffeln waren nach deren Einschätzung ursächlich für das Erkrankungsgeschehen. Und das Fantastische war, dieser Richtwert, der davor existierte mit diesen 200 Milligramm pro Kilogramm, der war überhaupt nicht toxikologisch begründet. Das war quasi ein Richtwert, der aus dem Handel kam. Jahrzehntealter Wert, wo man einfach gesagt hat, jetzt ziehen wir mal eine Grenze, wir stecken einen Finger in den Wind, es seien jetzt 200 Milligramm pro Kilogramm. Und das BfR hat sich dann eben genauer angeschaut, ob das toxikologisch haltbar ist. Und sie kamen zu dem Schluss, es ist es nicht. Das heißt, der alte Richtwert ist jetzt revidiert worden auf 100 Milligramm pro Kilogramm mit einem erstaunlich kleinen Sicherheitsfaktor, also
Faktor 2, ja, das ist jetzt vielleicht für die Toxikologen, aber die Grenze zwischen der quasi alles in Ordnung bis hin zu ich habe gesundheitliche Auswirkungen ist quasi gefühlt nicht existent.
Richtig.
Mit Faktor 2. Also das heißt, es ist quasi übersetzt. Und jetzt kommt ja eigentlich erst das richtig Spannende. Wir untersuchen jetzt regelmäßig Kartoffeln auf Glykoalkaloide.
Mhm.
Ganz grob muss man es gar nicht wissen. Weißt du in etwa, wo so die Gehalte liegen von unseren Kartoffeln, die wir so im Handeln haben?
Ja, die meisten sind schon unter den 100 Milligramm pro Kilo, aber doch im oberen Bereich.
Mhm.
Und es gibt immer wieder welche, die knacken die 100 Milligramm pro Kilo. Da sprechen wir dann einen Hinweis aus. So, Achtung, ein bisschen viel. Aber es gibt durchaus auch immer wieder welche.
Regelmäßig leider.
Ja.
Und so wenig ist es gar nicht. Ich habe mal ausgewertet, es sind immerhin 5-10% der Kartoffeln, die da über diesen 100 Milligramm teilweise liegen. Das ist relativ viel, wenn man bedenkt, wie viel Kartoffeln verzehrt werden.
Ja.
Also.
Manchmal ist ja so, dass der Stoff kaputt geht, wenn man ihn erhitzt.
Mhm.
Das ist bei den Kartoffeln jetzt und dem Solanin nicht der Fall.
Nee, leider nicht. Also beim Kochen hat man einen geringen Verlust, der dann quasi ins Kochwasser ausgewaschen wird, aber thermisch kaputt gehen tut die Substanz da nicht.
Und die sitzen in der Schale hauptsächlich. Also wenn ich jetzt nur die Knolle anschaue, dann schaue ich die Glykoalkohole in der Schale. Das heißt,
das eigentliche Speichergewebe im Inneren der Knolle ist sehr
mehr oder weniger frei.
Also was heißt, großzügiges Kartoffelschälen ist angebracht?
Ja, also früher hat man ja Kartoffeln sorgfältig geschält. Das ist ein Trend, der auch irgendwie in Vergessenheit gerät heutzutage.
Genau, ich hab nämlich das letzte Video gesehen, da wollte jemand ganz sparsam sein und hat die Kartoffelschalen noch zu Kartoffelchips weiterverarbeitet. Mhm. Was würdest du davon halten oder deine Einschätzung da dazu?
Ist tatsächlich auch ein Social-Media-Trend. Tut man in Airfryer und hat man die gesündesten, ballaststoffreichsten Kartoffelchips.
Mhm. Das täte ich gerade mal nett machen.
Okay.
Und wie ist das mit dem, wenn die Kartoffel schon so leicht keimt, ist das auch?
Genau, ich denke, das ist auch Keimen und aber auch grüne Stellen. Auch da sagt man ja immer im Volksmund.
Ja, das sind so die alten Faustregeln. Wenn die Kartoffel grün ist oder treibt, dann sind da hohe Alkaloidgehalte. Ist leider nur bedingt richtig. Also in den Trieben tatsächlich, ja, da hat man erhöhte Gehalte, aber die Grünfärbung allein. Wir hatten schon knatschgrüne Kartoffeln, wo wir gedacht haben, um Gottes Willen.
Es waren dann Kartoffeln, die zu Beschwerde auch ins Labor kamen, mit dem Gedanke, oh Gott, da sind ja viele Glykoalkaloide im Zweifel drin.
Also da hatten wir schon knatschgrüne Kartoffeln und die waren aber von Gehalten her total unauffällig.
Ach, spannend.
Und wir hatten schon andersrum, dass wir wirklich über 300 Milligramm pro Kilo in so einer Kartoffel hatten und die war überhaupt nicht grün, die hatte keine Triebe, die sah völlig gut aus.
Also woran ich es noch erkennen kann, ist, die Kartoffel oder das Produkt schmeckt dann bitter.
Genau.
Okay.
Also da abermals, wenn ein unerwarteter Bittergeschmack auftaucht, vielleicht doch als Alarmsignal werten und nicht essen.
Eigentlich hört sich das ja gar nicht so cool an mit dieser Kartoffel und trotzdem ist es ja ein Grundnahrungsmittel. Ich meine, die Kirche trotzdem durch ein Dorf lassen nach dem Motto, oder? Also es ist ja jetzt
ja,
nicht
natürlich.
So, dass es, ja.
Nee, aber wenn einem jetzt auffällt, oh, die Kartoffel, die schmeckt aber bitter. Kartoffeln sollten nicht bitter sein. Wenn die bitter sind, weg damit.
Und im Zweifel halt doch eigentlich schälen, gell? Und dieser
und
Trend quasi,
schälen, ja.
die gesamte Kartoffel zu verzehren, ist vielleicht gut gedacht, aber im Zweifel eben kontraproduktiv.
Richtig.
Ja, ich denke tatsächlich, das ist ein großer Trend, wenn das, also
ja,
besonders
auch
gesund
auch
überhaupt. Und
frische
alles,
Kartoffeln ja. Dann als Pellkartoffeln zu machen,
ich denke, wenn man
schon.
Mal das isst, wird es jetzt auch nicht, ich meine, das wird ja gemacht und ich weiß nicht. Aber einen richtigen Zusammenhang gibt es wahrscheinlich auch nicht, oder?
Zwischen was jetzt?
Ja, eine offizielle Erhebung, wie viele von irgendwelchen Bauchschmerzen, Magenschmerzen mit dem Konsum von Kartoffeln einhergehen.
Also wenn man in der Literatur ein bisschen tiefer sucht, findet man tatsächlich kausale Zusammenhänge, wie viele Todesfälle auf den Verzehr von Kartoffeln zurückgehen. Also das gibt es tatsächlich, solche Studien.
Naja, also kochen. Die Schale wegmachen und dann...
Keine bittere.
Aber ich denke, das ist generell ein Thema, oder? Oder die Cucurbitazine offensichtlich ja auch da von vorher. Diese, ich will es jetzt mal nennen, Pflanzentoxine sind ja eigentlich auch alle hitzestabil. Oftmals.
Oft, ja.
Das heißt, da bringt dann auch Kochen nichts und Frittieren oder sonstiges nicht. Also muss ich es irgendwie andersweitig loskriegen.
Also gerade bei solchen Alkaloid-Sachen, die sind eben häufig thermisch stabil. Wenn es jetzt irgendwelche Proteine sind oder Peptide, da hat man vielleicht Chancen noch, dass man durch Erhitzen die Gehalte kleiner kriegt, aber.
Ich bin gerade irgendwie fast direkt froh, dass die Kartoffel schon seit langer, langer Zeit bei uns in Europa verzehrt wird. Weil es gibt ja die Regelung, dass wenn Lebensmittel neu dazukommt, dann ist es ja sogenanntes Novel Food. Und dann muss das ja auch beurteilt werden und bewertet werden. Und mit dem Hintergrund wäre die Kartoffel vermutlich niemals als Lebensmittel zugelassen worden.
Das ist so,
ist
ja.
Ist so, ja.
Das ist so.
Spannend eigentlich, oder? Wenn man das sich mal so vor Augen hält. Gibt es da irgendwie vielleicht auch noch Unterschiede zu Sorten, hast du gesagt, oder andere irgendwelche Indizien dafür, wann eine Kartoffel hoch hat?
Ja, das Problem ist, es gibt so unfassbar viele Kartoffelsorten. Wir sind da in der Region von 2000 Sorten, die es gibt. Und da jetzt sortenspezifische Aussagen wissenschaftlich fundiert ableiten zu können, da bräuchte man so unfassbar viele Kartoffeln. Das ist fast nicht möglich in der Praxis.
Aber ja, wiederum ist der Stoff eigentlich da, um Insekten fernzuhalten. Fraßfeinde, in dem Fall ist der Fraßfeind der Mensch. Gell? Eigentlich, wenn man sich so genau anschaut. Thomas, ich habe es gesagt, die Welt der Pflanzentoxine ist relativ groß.
Ja, auf jeden Fall.
Mir fallen da zum Beispiel noch frische Bohnen ein. Ne? Die muss man auch erst kochen, weil sie roh relativ ungenießbar sind. Aber zum Beispiel auch Lupinen.
Mhm.
Relativ populär. In neuer Zeit Kaffee und Proteinquelle. Thomas, ich möchte auch kurz auf die Lupinen eingehen. Lupinen sind offensichtlich auch eine dieser Pflanzen,
so
die was
zu
uns bereithalten.
Ja, in dem Fall haben wir jetzt weder Cucurbitazine noch Glykoalkaloide, sondern sogenannte Chinolecidinalkaloide. Das ist eine relativ undurchsichtige Substanzgruppe, die von verschiedenen Hülsenfrüchtlern gebildet wird, zu denen auch die Lupinen gehören. Und das wird auch gemeinhin so ein bisschen ausgeblendet. Die Lupinen erfreuen sich ja gerade in letzter Zeit immer einer größeren Beliebtheit. Immer dann, wenn man irgendwas mit Eiweiß anreichern will, also Eiweißbrot etc., da kommt dann häufig Lupinenmehl mit zum Einsatz. Und so findet die Lupine auch immer mehr Bezug in die Alltagsernährung.
Gut, es ist auch glutenfrei, ne?
Natürlich,
ist eine
Alternative.
Genau.
Ja. Was dabei oftmals vergessen wird, ist eben, dass die Lupinen durchaus ordentliche Alkaloidgehalte mit sich bringen können.
Sind die auch wieder bitter?
Ja.
Ist dann der Grund, warum es die Süßlupine gibt?
Exakt.
Wobei dieses Süß relativ irreführend sein kann, oder?
Ja, also süß ist in dem Falle so zu verstehen, dass es halt nicht bitter ist.
Okay. Also die Stoffe sind trotzdem da.
Ja, und das Problem ist, also man unterscheidet Süß- und Bitterlupinen, ohne aber eine klare Definition für beide Sorten zu haben. Oder was heißt Sorten, für beide Kategorien zu haben. Also es ist nirgends klar definiert, was ist jetzt eine Süßlupine, was ist eine Bitterlupine, ab welchen Alkaloidgehalten fängt die Bitterlupine an, wo hört die Süßlupine auf, das ist derzeit noch gar nicht geklärt. Für den Lebensmittelzweck sollte man aber auf jeden Fall gucken, dass man nur die Süßlupinen verwendet, weil die definitiv niedrigere Gehalte haben als die bitteren Varianten und die können sehr hohe Gehalte haben, diese Bitterlupinen.
Ich hoffe dann zumindest so bitter, dass es schon unangenehm ist, die zu essen. Oder? Ich meine,
davon
das ist ja eigentlich,
also
abgesehen von diesem Zucchini-Fall, wenn bitter, dann Alarmzeichen und im Zweifel schmeckt es ja auch dann einfach nicht.
Ja, allerdings muss man jetzt gerade bei den Lupinen auch noch ein bisschen aufpassen, welches Produkt damit jetzt hergestellt wird. Also wenn ich jetzt ein lupinenmehlhaltiges Brot backe, da wird mir vielleicht auffallen, wenn es bitter schmeckt. Wenn ich jetzt aber irgendwie geröstetes Lupinenzeug als Kaffeeersatz nehme, da ist es ja vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn da noch so eine Bitternote mit durchkommt.
Mhm.
Und im Zweifel, was machen die Chinolecidinalkaloide?
Auch da ist dummerweise die Literaturlage relativ dünn. Man weiß mal wieder nicht für alle Stoffe, was die so genau machen.
Weil so viele sind, oder wie?
Ja, es sind sehr viele und es sind nur einige wenige sind einigermaßen gut toxikologisch untersucht. Und da hat man aber durchaus Probleme auch wieder mit Neurotoxizität.
Mhm.
Würde ich nicht so schön
sagen.
Ja.
Also
hattet ihr jetzt im Labor schon so Fälle davon?
Tatsächliche Erkrankungsfälle, meinst du? Nee, das hatten wir noch nicht. Also wir hatten schon, klar, mehrere lupinenhaltige Proben, aber noch nicht mit konkreten Vergiftungsverdacht. Das noch nicht, zum Glück.
Aber ihr findet schon
Man findet auf jeden Fall, wenn Lupinen drin sind, findet man natürlich diese Chinolizidin-Alkaloide. Ja.
Aber sag mal, ist es schon in die Standardroutine Überwachung eingehalten? Grundsätzlich solche Pflanzentoxine? Also ich meine, Glykoalkaloide, nee, also Kartoffeln, Chinolizidin-Alkaloide, Lupine, Kurkupidazine, sowas. Wird das standardmäßig, routinemäßig überall flächendeckend gemacht?
Nein.
Nein.
Also gerade bei den Chinolizidin-Alkaloiden sieht man das ganz gut. Wir hatten vor etwa 10 Jahren oder sowas schon mal versucht, da eine Methode aufzubauen und sind gescheitert. Weil so selbst die gängigsten 10 Vertreter, die so in der Lupine vorkommen, es war uns nicht möglich, da Standardsubstanzen zu kaufen. Es gab nur 2, 3 auf dem Markt. Und dann haben wir auch gesagt, ja gut, okay, da brauchen wir jetzt gar keine Mühe rein investieren. Wenn wir die Stoffe noch nicht mal herkriegen, dann können wir da auch noch keine Analytik aufbauen. Und es hat sich jetzt erst in den letzten Jahren geändert, dass da mehr Stoffe verfügbar sind. Und erst jetzt ist tatsächlich auch Analytik im Entstehen. Es gibt jetzt erste Methoden, aber natürlich noch viel zu wenig Daten. Man braucht dann erst Gehaltsdaten, um dann auch eine Risikobewertung machen zu können. Das ist alles gerade am Wachsen. Also da tut sich was, definitiv.
Mhm.
Aber das ist quasi noch Neuland.
Das heißt auch noch gar nicht so richtig überwacht. Vermutlich auch von den Herstellern selber nicht, weil die haben ja dasselbe, stehen vor demselben Problem, dass es keine Methoden gibt und ohne Methoden keine Daten, schlichtweg.
Und in der EU gibt es da auch noch keine Grenzwerte dafür. Also in manchen anderen Ländern gibt es tatsächlich Grenzwerte, das ist ganz interessant. Also Australien, Neuseeland, die haben Grenzwerte. In der EU bislang noch nicht.
Gut, ich meine, es war jetzt auch lange kein Produkt, was jetzt vielfach zu kaufen war. Das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren richtig gewachsen, oder?
Ja, natürlich. Aber also es nimmt zunehmend Einzug in die Lebensmittel, die wir verzehren. Auch in Richtung diese ganzen Fleischersatzprodukte oder so. Da will man ja auch irgendwie Proteinquellen. Mhm. Und da ist natürlich die Lupine auch wieder eine Pflanze, über die man dann nachdenkt.
Mhm. Ja, klar. Ich habe auch gelesen, dass sie relativ einfach oder nicht viel Nährstoffe braucht zum Wachsen. Und dass es dann schon einfach ist, die anzubauen.
Ja.
Aber wie geht man eigentlich mit solchen Pflanzentoxinen jetzt eigentlich grundlegend um? Ich meine, umgehen können wir sie wahrscheinlich nicht. Also die sind ja da, oder? Die Pflanze macht
ja,
die.
Ja,
die
sind da.
Also du hattest gesagt, sortenabhängig kann man es nicht so richtig eingrenzen, oder?
Da gibt es schon Sortenunterschiede. Also man wird wahrscheinlich dann auch wieder den klassischen Weg gehen, dass man halt, wie mit anderen Stoffen auch, versucht, über Züchtung oder so niedrigere Gehalte zu erreichen und die Sorten dann halt gezielter verwendet.
In den USA wird wahrscheinlich dann mit Gentechnik gespielt, das ist ein anderes Thema.
Mhm.
Grundsätzlich hier in Europa ist die Züchtung, gell, die dann halt einfach auch dauert mit und Umständen.
Klar.
Wenn du das jetzt so die Pflanzentoxine vergleichst mit anderen Sachen, die wir da haben, ist schon handelbar, oder? Oder wie siehst du das, wenn ich das jetzt denke, so anthropogene Stoffe, so die der Mensch gemacht hat, die da drin sind, die werden ja oft als viel kritischer wahrgenommen als solche Pflanzentoxine, die schon immer da waren und vielleicht gar nicht so im Fokus stehen.
Das ist ganz interessant, dass da oftmals so eine Wahrnehmungslücke existiert. Also die Stoffe sind da, aber sie sind in den Köpfen irgendwie nicht präsent.
Mhm. Also aufmerksam sollte man sein und bitter, haben wir gelernt.
Ja.
Nicht essen.
Immer, ja, dann, wenn man es nicht erwartet.
Genau.
Oder? So ein Chicorée ist bitter, aber okay, der ist bitter, ja, das ist in Ordnung. Aber wenn jetzt irgendwas bitter schmeckt, wo ich nicht zwangsläufig erwarte, dass es bitter schmeckt, dann...
Dann wäre ich vorsichtig.
Dann vorsichtig sein und im Zweifel verwerfen.
Genau.
Das ist auch so ein Punkt, den man so...
Das ist, glaube ich, eine ganz gute Take-Home-Message, ja.
Und vielleicht die Kartoffelschalen-Chips, die auch sein lassen.
Ja.
Es gibt noch ganz, ganz viele andere natürliche Pflanzentoxine in unserem Lebensmittel, gell? Da kann man die Liste ist eigentlich fast Morphin in Mohn.
Zum Beispiel. Ja.
Ich würde sagen, da machen wir noch eine Folge.
Die Bittermandel. Oh Gott, da gibt es ja auch noch was. Also, man kann da, glaube ich, relativ lang weitermachen. Also ich denke, ja, Thomas.
Gibt immer wieder was, ja.
Wir haben heute was gelernt. Vielen Dank, Thomas, dass du da warst.
Sehr gern.
Danke für deine Expertise.
Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es vielleicht um frische Bohnen, Mohn oder Mandeln geht. Mal schauen.
Schreibt uns doch einfach, wenn ihr Wunschthemen habt. Wir freuen uns.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.